Also wenn ich an Kindheit denke, dann fällt mir ein, draußen sein, rumlaufen können. Keiner hat sich eigentlich um die gekümmert. Im Wald gewesen, Freiheit.
Ich war gern auf der Straße und war auch oft sehr weit weg mit anderen Buben.
Also man hat viel Spaß gehabt, weil man hat große Freiheiten gehabt und wurde überhaupt nicht eingeschränkt. Das haben die Kinder heute nicht.
Also Hundsbub war ich keiner und Herzipopperl will ich keins gewesen sein, ehrlich gesagt.
Neugierde, nichts geplant haben, einfach laufen lassen, kein großes Gewicht auf den Schultern, nichts machen müssen, keine Verpflichtung haben.
Aber wenig zu essen und ich war immer hungrig.
Ich war als Junge schon ein Schachtelteifi.
Hundsburm und Herzibopperl. Kindheiten in Bayern. Eine Sendung von Thomas Grasberger.
Dies ist kein Erziehungsratgeber. Davon gibt es schon viel zu viele. Und junge Eltern sind verunsichert genug. Sollte in den kommenden 54 Minuten dennoch irgendein pädagogischer Tipp anklingen, lassen Sie sich nicht beirren. Erziehen Sie Ihre Kinder weiterhin so, wie Sie es für richtig halten. Sie machen es bestimmt gut, also wahrscheinlich.
Dies ist eine Sendung über bayerische Kindheiten, vor allem im 20. Jahrhundert. Kinder kommen keine zu Wort, nicht aus Respektlosigkeit und auch nicht aus Mangel an Gesprächspartnern. Schließlich gibt es heute an die 1.725.000 Kinder unter 15 in Bayern. Das sind zwar fast 300.000 weniger als noch im Jahr 2000, aber immerhin, es gibt sie noch. Dass sie in dieser Sendung nicht zu Wort kommen, hat einen einfachen Grund. Kinder haben Besseres zu tun, als mit Journalisten über Kindheit zu reden. Sie müssen toben, spielen, entdecken, Abenteuer bestehen. Manche müssen neuerdings neben Geige und Tennis auch noch Chinesisch lernen. Jedenfalls müssen Kinder erst einmal etwas erleben, um später über ihre Kindheiten berichten zu können. Zu Wort kommen sollen hier aber Traudi und Bernd, Helga und Hans-Georg, Matthias, Georg und Monika. Erwachsene also, die früher einmal Kind waren. Aber was ist eigentlich ein Kind?
Kind ist, wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Heißt es in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Aber ganz so einfach ist die Sache natürlich nicht. Der deutsche Jurist zum Beispiel ist da viel strenger. Nur wer noch keine 14 ist, sagt er, darf sich hierzulande Kind nennen.
Auch recht. Uns interessiert ohnehin mehr, was sich hinter dem Begriff Kindheit so alles verbirgt. Formale Definitionen sagen darüber wenig aus. Kinder sind und waren halt immer schon recht unterschiedliche Leute mit höchst verschiedenen Lebensumständen, je nach Zeitalter und sozialer Herkunft, nach Anlagen und Charaktereigenschaften. Und doch gibt es zwei recht markante Kategorien.
Da sind zum einen die Hundsburm, jene Lausbuben und selbstverständlich auch Lausdirndln, die im süddeutschen Raum teils anerkennend, teils scheltend so bezeichnet werden, weil sie anarchisch, frech, unkontrolliert und abenteuerlustig herumstromern durch die Straßen der Städte oder über die Wiesen und Wälder der Dörfer.
Und dann sind da ihre Kindkollegen, die Herzibopperl. Stets wohlbehütet, verzärtelt und verhätschelt, gefördert und gefordert, allerdings auch kontrolliert, mitunter sogar kaserniert. Gefangene also im goldenen Käfig elterlicher Häuslichkeit. Prinzen und Prinzessinnen – oft genug wider Willen.
Ich durfte nicht allein auf die Straße, aber ich habe es nicht anders gewusst. Ich durfte nicht 3 Schritte allein hinaus, aber ich habe das überhaupt nicht als schrecklich empfunden, weil ich nichts anderes gekannt habe. Man wusste von vornherein, dass man nicht allein zur Tür hinaus darf. Es war immerzu jemand um einen herum.
Schreibt Maria del Pilar von Wittelsbach, Prinzessin von Bayern. Geboren 1891 auf Schloss Nymphenburg, wo sie die meiste Zeit ihrer Kindheit verbrachte. Und dabei wäre sie doch so schrecklich gern mal mit der Pferdetrambahn allein in die Stadt hineingefahren. Aber nichts da, immer nur in Begleitung und mit dem Hofwagen.
Kinder, die keinen Schritt allein machen dürfen, immer in Begleitung sind? Das kommt uns heute durchaus bekannt vor, auch in bürgerlichen Kreisen. Man stelle sich nur einmal morgens um 8 vor eine bayerische Schule. Da werden die Kleinen zwar nicht mit dem Hofwagen vorgefahren, dafür aber im SUV von der Mama oder vom Papa, sagt Professor Bernhard Kalicki, Leiter der Abteilung Kinder- und Kinderbetreuung im Deutschen Jugendinstitut München.
Wir sehen, dass Eltern sich schwer tun, ihr Kind jetzt mal frei laufen zu lassen, ohne dass sie es selbst beobachten. Wir sehen, dass Eltern sich vergewissern, dass ihr Kind eine Aufgabe meistert. Gerade mit Blick auf Bewegung, wir haben einen engen Radius und dass ein Kind jetzt frei sich von A nach B bewegt, fällt schwer. Nehmen wir jetzt den Schulweg in der Grundschule. Wir haben eine Sprengelschule. Eigentlich ist der Schulweg so, dass Kinder den meistern können. Aber wir sehen immer wieder Konvois von Kindern, die von Eltern begleitet werden. Oder wir sehen eben die Mutter oder ihren Vater, die das Kind bis vor die Haustür fahren mit dem Auto und auch so wieder auflesen.
Helikoptereltern nennt man jene überfürsorglichen Menschen, die ständig über ihrem Nachwuchs kreisen, ihn behüten, belehren und überwachen. Eltern, die sich in alles einmischen, was die lieben Kleinen gerade tun.
Ein Gedanke, der erschreckend und völlig absurd wirken mag auf Menschen, die selbst eine ganz andere Kindheit erfahren haben. Zum Beispiel auf dem Land in den späten 1940er Jahren. Der Münchner Bernd Malonat, Jahrgang 1943, war 2-3 Jahre alt, als er mit der Familie ins Allgäu kam. Flüchtlinge aus Ostpreußen waren sie, erzählt der promovierte Politikwissenschaftler. Der Vater schwerkriegsbeschädigt und oft weg, in irgendwelchen Krankenhäusern oder Sanatorien. Die Mutter praktisch alleinerziehend.
Also aktive Erziehung hat es eigentlich nicht gegeben, sondern man war ganz normal autoritär. Die Eltern haben gesagt, was zu tun ist. Ansonsten hat man auf die Kinder nicht aufgepasst, weil man gewusst hat, man hat ihnen klar gesagt, wie man sich zu verhalten hat. Und sofern nicht irgendetwas Gravierendes passiert ist, dass also der Nachbar oder so gekommen ist und gesagt hat, du, so geht's aber nicht, die machen das oder das, da hat es keine Notwendigkeit gegeben, einzugreifen.
Das Dorf als Abenteuerspielplatz. Haldenwang hatte damals vielleicht an die 1000 Einwohner, erzählt Bernd Malonat. Keine reiche Gegend. Man konnte die Armut förmlich spüren. Aber viel Natur gab's rundherum. Die Freiheit war schier grenzenlos. Morgens raus aus dem Haus. Und zurück ging's erst wieder abends, wenn der Hunger ganz unerträglich wurde. Dann aber pressierte es. Schließlich galt die eiserne Regel der Mutter, wer nicht kommt zur rechten Zeit, der muss schauen, was übrig bleibt. Und viel gab's ohnehin nie für die Lebensmittelmarken in der unmittelbaren Nachkriegszeit.
Viel Freiheit und Freizeit, aber wenig zu essen und ich war immer hungrig.
Drum haben der kleine Bernd und seine Spätzeln auch alle Obstbäume der Umgebung ratzeputz leer gefressen. Äpfel, Birnen, Pflaumen, Walnüsse. Aufpassen musste man nur, dass kein Bauer auf der Lauer lag, um sein Obst zu verteidigen. Es gab aber auch Verbündete, zum Beispiel den alten Austragsbauern von nebenan.
Und der hat als eine der Austragsgaben Kartoffeln bekommen von seinem vormaligen Hof. Da hat es dann Pellkartoffeln gegeben mit Salz und Wasser vom Brunnen. Das ist auch dessen Essen gewesen, aber er hat mich immer dazu eingeladen.
Der Austragsbauer war natürlich nicht der Einzige, zu dem der Bub zum Essen gegangen ist. 50 Meter weiter gab es noch eine hilfsbereite Nachbarin. Auch dort, sagt Bernd Malonat heute und lacht, habe er sich damals gern durchgefressen. Dafür hat er dann auch früh schon fleißig mitgeholfen.
Mei, ich habe als kleiner Bub angefangen, auf dem Bauernhof so ein kleines bisschen mindere Hilfsarbeiten zu machen. Erstens das Gras auf so Dinger zu legen. Das sind so Pflöcke, die man in die Erde steckt. Heinzen haben wir die genannt. Da wird das Heu dann draufgehängt zum Trocknen. Das konnte ich schon, das ist ja nicht eine besonders schwere Arbeit. Und vor allem aber, wenn sie das Heu dann geerntet hatten, dann bin ich mit dem Rechen hinter dem hergezogen und habe wirklich den letzten Grashalm gewissermaßen zusammengerecht.
Kindheit auf dem Land. Das ist der Geschmack saftiger Gurken und Tomaten. Das ist Marienkäfer sammeln, Kartoffelfeuer machen und Erdäpfel braten. Das ist der Geruch von Kuhstall, der sich in allen Häusern festgesetzt hat. Kindheit, das ist vor allem auch die Eroberung und Erforschung der Umwelt. Als Dreijähriger bis zum Gartenzaun und dann Jahr für Jahr immer weiter hinaus.
Ich denke mal so in einem Halbkreis von 10 Kilometern und viele Stunden lang. Und dann barfuß, sobald das Wetter einigermaßen das erlaubt hat, barfuß raus. Und ganz bemerkenswert, mir ist praktisch nie auch nur das Geringste passiert. Und wir waren nicht gerade vorsichtig. Also ich war auf jedem Baum. Und zwar nicht nur auf den Obstbäumen, sondern auch auf den Fichten. Und Fichten zu besteigen mit den spitzen Nadeln ist nicht so besonders angenehm. Aber man musste das natürlich tun, weil das musste man einfach nicht.
Bernd Malonat hat versucht, die Freiheit, die er selbst als Kind genossen hat, an seine Tochter weiterzugeben. Ohne Zwang, ohne allzu viele Verbote und Vorschriften. Aber die Situation war natürlich eine völlig andere. Die heute 30-jährige Tochter wuchs bereits in der Stadt auf. Zum Spielen ging man auf den Spielplatz. Und natürlich konnte man ein Kind auch nicht mehr einfach unvorbereitet auf den Straßenverkehr loslassen. Das Leben hatte sich verändert. Ohne ein Mindestmaß an Organisation ging es nicht mehr. Eine Entwicklung, die sich bei allen regionalen und auch schichtspezifischen Unterschieden heute generell zeigt, sagt Kindheitsforscher Bernhard Kalicki. Betreute Kindheit ist heute die Regel.
Kindheit heißt, dass wir nicht mehr wie früher die Straßenkindheit haben, wo Kinder andere Kinder getroffen haben, und zwar automatisch, nicht in für sie arrangierten Räumen, Häusern wie Kitas oder Schulen oder Horten. Kindheit wird heute auch stark geprägt durch Bildung. Das heißt, wir haben hohe Erwartungen, Leistungserwartungen an Kinder. Und die Rhetorik, der begegnen wir überall. Kinder sind die Ressource, wir sind eine Wissensgesellschaft, wir müssen investieren in Kinder. Das heißt, es bleibt so auf der Strecke die Gelassenheit und die Freiräume, dass man Kinder auch einfach mal sein lässt, ohne dass Erwachsene dauernd über ihnen stehen, sie beobachten oder die Zeit verplant wird.
Kindheiten müssen heute durchgeplant werden, weil oft beide Eltern arbeiten, weil Oma und Opa nicht in der Nähe leben und die Nachbarschaft auch nicht mehr einspringt in Zeiten der Isolation und Vereinzelung. Deshalb wird für das Kind organisiert, wo es wann sein kann.
Das Spontane, das, was man mit Freiheit bezeichnen kann, dass ein Kind sagt, jetzt nach den Hausaufgaben renne ich raus, treffe meine Freunde und komme irgendwann, es gilt vielleicht die Regel, zum Abendessen bin ich wieder da oder wenn es dunkel ist, das funktioniert gar nicht mehr. Im Gegenteil, wie Kinder aufwachsen, spiegelt, wie wir leben. Also es werden Termine gemacht. Man greift zum Hörer, arrangiert einen Treffpunkt mit Freunden, heute auch mit sozialen Medien. Aber die Alltagswelten von Kindern werden definiert durch unsere neuen Formen des Lebens und Zusammenlebens.
Es ist ein Paradoxon. Einerseits wünschen wir uns heute mehr Selbstständigkeit für unsere Kinder, andererseits werden sie immer mehr verplant. Passt eigentlich nicht zusammen, sagt Bernhard Kalicki. Aber das Verplanen hängt natürlich zusammen mit den Zwängen, in denen wir selbst leben. Eltern müssen im Job immer öfter dauernd verfügbar sein. Und sie sind auch ängstlicher geworden, was die Risiken angeht. Zu viel hat man schon gehört und gelesen.
Ich glaube, das Risiko, unter ein Auto zu kommen, war in den 70er Jahren, als ich ein Kind war, deutlich höher. Aber wenn wir ein Kind sehen, ein Vierjähriges allein auf dem Bürgersteig, gucken wir direkt, hoppla, müssen wir dem helfen? Das ist ja eigentlich schon eine Kindeswohlgefährdung, wenn ein Kind alleine unterwegs ist, ne?
Helga und Hans-Georg Rosen aus Hohenschäftlern haben wenig Verständnis für überängstliche Helikoptereltern. Ihre eigenen zwei Kinder haben sie früh zur Selbstständigkeit erzogen. Die Tochter war gerade mal 8, als sie allein mit der S-Bahn nach München hineinfahren durfte. Helga Rosen, Jahrgang 1936, führt dies auf ihre eigene Kindheit zurück. Sehr früh schon musste auch sie lernen, eigenverantwortlich zu handeln. Als im August 1943 ihr Vater fällt, ist sie 7 Jahre alt. Helga Rosen wird zunächst zur Tante aufs Land geschickt, nach Niederbayern. Ihre Mutter bleibt mit den Kleinen in Würzburg.
Und Januar 1945 hat mich meine Mutter wieder mitgenommen nach Würzburg. Und dort waren wir dann fast jede Nacht im Luftschutzkeller. Und da habe ich ihr dabei geholfen, die kleinen Brüder anzuziehen. Und da war ich wirklich schon verantwortlich dafür, dass das geklappt hat. Ja, ich habe einen furchtbaren Bombenangriff in Würzburg mitgekriegt. Da waren wir auch im Luftschutzkeller und ich kann mich noch erinnern, das war so ganz schrecklich. Wir Kinder waren auf einer Pritsche und die Mama hat sich praktisch über uns geschmissen. Und am nächsten Tag sind wir rausgegangen und dann haben bei den nächsten Häusern die ganzen Fronten gefehlt. Man sah also in die Wohnzimmer rein, in die Küchen. Und dann hat meine Mutter ja den Beschluss gefasst, dort wegzugehen. Wir kamen aber mit dem Zug nicht mit, sondern wir sind eine Woche lang wieder mit dem Leiterwagen von der Nachbarin zum Bahnhof gefahren worden. Und dann endlich haben uns Soldaten übers Fenster die Kinder reingereicht und dann sind wir mitgekommen bis Plattling.
Bemerkenswert, wie Helga Rosen heute erzählt, dass die Kinder, also ihre kleinen Geschwister, durchs Zugfenster hereingereicht wurden. Dabei war sie damals selbst erst 9. Aber ihre Kindheit war wohl irgendwie schon vorbei. Sie musste Verantwortung übernehmen. Denn bald schon begann eine Odyssee durch Niederbayern, wo die Verwandten lebten. Die Familie fand schließlich Zuflucht in einem alten Häuschen. Eines Tages machte sich Helgas Mutter auf den Weg, um etwas Essbares für sich und ihre Kinder zu ergattern. Die 9-jährige Helga ist mit den 2 kleinen Brüdern, 7 und 4, allein zu Hause.
Und dann kamen die Amerikaner, haben gesagt, in einer halben Stunde muss das Haus geräumt sein. Ich mit 9 Jahren habe inzwischen all unsere Sachen, die wir hatten, in einen Bettbezug geschmissen. Und dann sind wir mit dem Leiterwagen nach Zeilern gefahren und haben dort bei meiner Tante auf meine Mutter gewartet. Also als Kind, ich denke oft darüber nach, als Kind, da kommt eine Situation und die macht man dann einfach. Ganz selbstverständlich, da denkt man nicht drüber nach, sondern da wird das gemacht, was notwendig ist. Und man kann's.
Kinder können oft viel, viel mehr, als man ihnen heutzutage zutraut, sagt Bernhard Kalicki vom Deutschen Jugendinstitut in München.
Absolut, so ist es. Das zeigen auch die Forschungen schon aus den 20er, 30er Jahren in den USA. Glenn Elder, die Kinder der großen Depression. Er zeigt, nicht alle Kinder sind so stark und es hängt auch vom Alter und Entwicklungsstand ab, ob sie jetzt beschädigt werden. Ganz generell sind Kinder enorm anpassungsfähig. Bruno Bettelheim hatte das Konzept von Good Enough Parenting geprägt. Er sagt, man braucht hinreichend gute Sicherheit, auch natürlich Zuwendung. Aber es ist nicht so, dass Kinder, die in einem guten familiären Umfeld aufwachsen, und damit meine ich Eltern, die aufmerksam sind, dass sie dann noch ein Mehr an Liebe, an Aufmerksamkeit brauchen, sondern sie brauchen eigentlich die Realität, die Vielfalt, die Möglichkeit, an Aufgaben auch zu scheitern und vor allen Dingen das Neue, das sie selbst entdecken.
Realität entdecken und Aufgaben bestehen. Dazu gab es unmittelbar nach dem Krieg reichlich Gelegenheit. Holz machen, Strümpfe stopfen, Pullover auftrennen, neue stricken. Es war eine Selbstverständlichkeit, dass Kinder mithelfen in der schlechten Zeit, sagt Helga Rosen. Lausdirndl oder Herzibopperl? Für die ältere Schwester war die Rolle ziemlich bald schon klar.
Also Lausdirndl habe ich mir die Zeit raut, weil ich wollte meiner Mutter überhaupt keine Sorgen machen. Und Herzibopperl war eigentlich ein Bruder, wo sie dachte, der ist ein bisschen schwächer als die anderen. Ja, die Vernünftige ist übrig geblieben. Als meine Mutter gestorben ist, hat sie gesagt, du hast mir nie Kummer bereitet.
Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung, sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben.
Was heute ein verbrieftes Recht von Kindern ist und in EU-geförderten Forschungsprojekten als pädagogisches und politisches Ziel verfolgt wird, ist leider längst noch nicht überall auf der Welt Wirklichkeit. Nämlich, dass Kinder und Jugendliche ein Recht auf Spielen haben, das gefördert und aktiv umgesetzt werden muss. Aber wie war das damals, gleich nach dem Krieg? Als auch Kinder schon früh mit anpacken mussten, war da an Spielen überhaupt zu denken?
Ah doch, Doch, man hat trotzdem unbeschwert gespielt. Man hat mit anderen irgendwelche Märchentheater so auf irgendeinem Dachboden gespielt, einfach so zum Spaß. Und ja, und dann haben wir viel Völkerball gespielt. Und dann habe ich ein kleines Gärtchen gehabt, da konnte ich was anpflanzen. Ja. Und wenn Schnee auf der Straße und Eis war, dann hat man so Absatzreißer gehabt. Kennen Sie die? Das waren Schlittschuhe, die man an die Schuhe angebracht hat. Und die hießen Absatzreißer. Und da ist man auch in die Schule gefahren mit denen. Also man hat viel Spaß gehabt, weil man hat große Freiheiten gehabt und wurde überhaupt nicht eingeschränkt. Das haben die Kinder heute nicht.
Helga Rosens Mann nickt. Freiheiten gab es damals mehr als heute, auch wenn die Umstände nicht immer einfach waren, sagt Hans-Georg Rosen. Schön war es trotzdem. Wenn der pensionierte Ingenieur von seiner Kindheit im Münchner Waldfriedhofsviertel erzählt, wird man den Eindruck nicht los, dass er damals eher zur Kategorie Hundsburm gehörte. Einer, der in alten, gesprengten Bunkern Räuber und Schandi spielte oder mit seiner Kinderbande die Gegend rund um die Ettalstraße unsicher machte.
Ich war gern auf der Straße und war auch oft sehr weit weg mit anderen Buben. Wir kamen immer vor Dunkelheit zurück. Wir waren halt zwar Lausbuben, aber wir haben auch gewusst, was wir innerhalb der Familie tun können und helfen können und machen müssen, damit wir überleben können. Ich muss sagen, diese Jugend, die möchte ich überhaupt nicht missen, wenn dann gesagt wird, ach, die Kinder haben so eine schreckliche Jugend damals gehabt. Ja, das war schon in der schrecklichen Zeit. Aber wir sind da mit hineingewachsen, sind gestählt worden, muss ich auch sagen, wenn man so einen Ausdruck prägen will, für dann die spätere Lebenszeit. Da hat man sich durchbeißen können. Wir haben nie einen Kopf hängen lassen. Wir haben immer durchbissen.
Kindheiten in Bayern. Je weiter man zurückgeht, desto schlimmer werden manchmal die Geschichten. Gleich nach dem Ersten Weltkrieg etwa schlagen Mediziner und Pädagogen Alarm, weil die Lebens- und Wohnverhältnisse gar so erbärmlich sind. Rettet die Kinder, lautet der Hilfeschrei damals. TBC, Rachitis, Krätze und Keuchhusten herrschen allerorten. Die hygienischen Zustände in fensterlosen, feuchten und kalten Wohnungen sind katastrophal. Die wenigsten Münchner Kinder besitzen ein eigenes Bett. Nur 4 von 10 tragen Unterwäsche. 84% gehen barfuß, auch bei Kälte und Regen. Die Kindersterblichkeit liegt damals in Bayern bei 17%, in Niederbayern gar bei 25%. Noch heute erzählt man sich im Bayerischen Wald Geschichten von verarmten Steinhauersgattinnen, die in den Hungerjahren der Weimarer Republik jammerten, dass überall die Kinder sterben, nur bei uns nicht. Jeder Esser war damals halt einer zu viel. Im täglichen Überlebenskampf herrschten oft emotionale Kälte und Stumpfsinn, von wegen Gemütlichkeit und Herzlichkeit auf dem Land. Im Physikatsbericht für das Landgericht Mühldorf am Inn heißt es 1862:
Zwischen Mann und Frau, zwischen Eltern und Kindern, zwischen den Geschwistern unter sich, findet in der Regel ein sehr kühles, ja kaltes Verhältnis statt. Herzliche Gatten, Eltern, Kindes- und Geschwisterliebe findet man selten.
Kindheit funktioniert heute glücklicherweise meist anders. Niemand will sich heute vorwerfen lassen, er habe sein Kind vernachlässigt. Ein Vorwurf, den man übrigens auch früheren Elterngenerationen nicht machen kann. Aber damals gab es halt andere Netzwerke. Da waren Nachbarn, da waren ältere Geschwister. Und überhaupt, alle Kinder waren draußen unterwegs. Heute sind die meisten Eltern heilfroh, wenn sie einen Hort- oder Kita-Platz bekommen. Vor allem, wenn beide arbeiten müssen, um Leben und Miete bezahlen zu können. Institutionalisierung von Kindheit ist also durchaus erwünscht. Aber wo bleiben die Freiräume für Kinder? Wo bleibt das Ausprobieren, das spontane Handeln, das Abenteuer, das Erledigen kleiner, kindgerechter Aufgaben? Auch das muss möglich sein, sagt Bernhard Kalicki vom Deutschen Jugendinstitut. Hort, Kita oder Kindergarten dürfen keine Verwahranstalten mit antiquierter Angebotspädagogik sein, sondern Orte, wo Kinder aufregende Erfahrungen machen und selbstständig die Welt erkunden können. Ein übergroßes Sicherheitsbedürfnis der Eltern schadet eher.
Wir haben unterschiedliche und sicher verzerrte Wahrnehmungen von Risiken und wir haben aber auch ein deutliches Unterschätzen der Fähigkeiten von Kindern, sich zu orientieren, sich selbst zu beschäftigen.
Wenn die Münchnerin Monika Spannheimer an ihre Kindheit denkt, hat sie Schwabing vor Augen. Die Isabellastraße, wo sie auf die Welt gekommen ist. Und die Adalbertstraße, wo sie fast ihr ganzes Leben lang gewohnt hat. Geboren ist Monika Spannheimer 1941, also mitten im Krieg. 71 Luftangriffe, davon mehr als 30 große, suchen München damals heim. Fast 7000 Menschen kommen ums Leben. Tausende werden traumatisiert. Nein, sagt Monika Spannheimer, sie könne sich an nichts erinnern. Also an fast nichts. Das heißt,
ich weiß noch einmal, da ist meine Mama krank gewesen. Und da ist sie in einem Bunker ist nachher auf der Liege. Das ist mir noch im Kopf, aber ansonsten habe ich da nichts mitgekriegt. Wir sind ja eigentlich eine Bombe total ausbombt gewesen. Aber da ist bei mir nichts hängen geblieben. Ja, Gott sei Dank.
Kinder haben den Bombenkrieg oft ganz anders erlebt als Erwachsene. Gerade für ältere Buben war er ein regelrechtes Abenteuer, berichten Augenzeugen, wie der Münchner Schriftsteller und Journalist Franz Freisleder, Jahrgang 1931. Er habe sich in seine Traumwelt geflüchtet, um die Angst vor all dem Schrecklichen zu verdrängen, schreibt Freisleder. Aber was ein echter Schwabinger Hundsbur ist, der sucht natürlich auch das Abenteuer. Granatensplitter sammeln, durch die Ruinen zerbombter Häuser geistern und dann natürlich die Stabbrandbomben.
Bald haben wir heraus, wie man sie unschädlich macht. Man wirft aus einer geschützten Ecke den silbrigen Stab mit dem Zündkopf voraus auf ein hartes Stück Boden. Und schon beginnt es zu sprühen, als hätte sich ein weihnachtlicher Riesensternwerfer entfacht. Nach wenigen Minuten ist der Spuk wieder vorbei. Die Eltern dürfen natürlich von derlei Späßen nichts erfahren.
Kinder suchen sich überall ihre Nischen, das heißt, wenn sie können. Am 20. November 1941 wurden 1000 Münchner Juden ins litauische Kaunas deportiert und dort ermordet, davon 94 Kinder.
Und wie furchtbar muss der Bombenkrieg für hilflose Kleinkinder gewesen sein. Bei Monika Spannheimer hat er keine seelischen Spuren hinterlassen, sagt sie. Umso deutlicher waren dafür die Spuren, die die Bomben in Schwabings Straßen hinterlassen hatten.
Ja, mein Baulicher. Da bin ich, wenn ich von der Schule heimgekommen bin, dann bin ich von der Barrerstraße hin, da war ja alles Schutt, durch den Hinterhof reingekommen und bin von hinten ins Haus rein. Da war nichts bebaut. Das war alles Schutt. Zerbombt, ja. Teilweise Ruinen oder im Schutthaufen. Ja, da haben wir im Hof noch, was wir als Hof bezeichnen noch können, haben wir da gespult. Jetzt sind wir umeinander gelaufen, freilich. Na, da haben wir uns eigentlich gar nichts gedacht dabei. Da war nichts Gefährliches.
Monika Spannheimers Mutter hatte in der Schraudolfstraße eine Wäscherei. Nach der Schule musste das Mädchen erst einmal dort vorbei und sich melden. Dann ging's heim zum Hausaufgaben machen und danach hinaus auf den großen Abenteuerspielplatz. Naja, sagt Monika Spannheimer, die allerbravste sei sie nicht immer gewesen. Also vielleicht doch eher ein Lausdirndl?
Ja, schon, ja. Also, das Herzipuppel, wir waren alle eigentlich. Unsere Eltern da, die waren für uns da, die waren im Guten da und waren ein Besen da, wir haben geschimpft gekriegt oder Strafen oder was, ist klar. Irgendwo muss ja ein bisschen eine Grenze sein. Naja.
Die Eltern waren damals sehr streng, sagt die Mit-70erin heute, vor allem der Vater. Allerdings nicht immer ganz zu Unrecht, fügt sie lachend hinzu.
Weil ich war als Junge schon eine Schachtelteife. Ja, geschlägert habe ich natürlich. Und uns Kinder, da bin ich eins wieder verrohen hat, dann habe ich schon gesagt, die schlage ich heute nach der Schule. Und da haben sie mich schon gefochten. Also. Und da hat es halt nur Saures gegeben. Und das ist natürlich über den Führungsbücherl reingekommen. Ne? Ich habe auch ein Führungsbücherl haben müssen von der Lehrerin. Die hat jeden Tag nachher reinschreiben müssen, wie ich gewesen bin. Und mein Vater hat noch unterschreiben müssen. Und ja, wenn es noch wieder schlecht war, und haben wir gelesen, dann hat meine Freundin gesagt, mei, hat sie gesagt, heute steht wieder was Schlechtes drin. Weißt du was, das ist eine neue Seite, die reißen wir raus. Dann hat der Vater am Abend gesagt, und das Bücherl, weil das habe ich schon hin müssen. Ne? Ja, die Lehrerin war heute krank, habe ich gesagt. Dann hat er nachgeschaut, der hat Seiten nummeriert gehabt und hat nachher Nachtzeit, jetzt haben zwei Seiten gefehlt. Ne? Und hinter dem Küchenschrank, da hat er seinen Spanischen gehabt. Da habe ich nachher schon einen Spanischen rübergezogen gekriegt um den Hintern.
Bestimmen und bestrafen sind die zentralen Elemente einer autoritären Erziehung, Prügelstrafe inbegriffen. Bis heute hört man gelegentlich den Satz, dass eine Watschen noch keinem geschadet habe. Pädagogen und Psychologen sehen das anders. Zahlreiche Studien zeigen, dass autoritär erzogene Kinder später öfter depressiv werden, aggressiver gegen andere auftreten und schlechter in Schule und Beruf sind. Schon in den 1920er Jahren kämpfte der polnische Arzt Janusz Korczak für eine gewaltfreie Erziehung. Es dauerte dann aber bis 1970, bis auch Bayern als letztes deutsches Bundesland die Prügelstrafe in den Schulen abschaffte. Und erst seit dem Jahr 2000 ist es Eltern per Gesetz verboten, die eigenen Kinder zu schlagen. Strenge und Gewalt als Mittel der Erziehung sind heute weitgehend verpönt. Spätestens seit den 1960er Jahren neigen Eltern dazu, ihren Kindern weniger mit Befehlen als mit Reden und Verhandeln zu begegnen, sagt Bernhard Kalicki vom Deutschen Jugendinstitut in München.
Eltern sind nicht mehr die Autoritätsperson. Das ist ja dann auch die Person, vor der ich mich verstecke, wo ich froh bin, dass sie nicht alles mitbekommt, sondern Eltern sind, das beschreiben Kinder, beschreiben Jugendliche, Partner. Das sind die, die mir helfen, das sind die, mit denen ich Dinge besprechen kann, von denen ich weiß, die sind da. Und das ist vielleicht die Kehrseite, dass Eltern dann eben sich nicht in dem Sinne abgrenzen, dass sie sagen, so, jetzt ziehe ich mich zurück, jetzt muss ich nicht für das Kind sorgen, sondern jetzt hat es andere Ansprechpartner. Diese anderen Ansprechpartner hat das Kind allenfalls dann, wenn in dem Umfeld andere Kinder da sind, andere Familienangehörige, andere interessante Akteure, oder wir organisieren es. Ansonsten sind wir das Gegenüber für unser Kind.
Gefühle, Ängste, Beziehungen, Karriereplanung. Eltern sind heute die wichtigsten Ansprechpartner für Kinder, wenn es darum geht, im Dickicht des Lebens die richtigen Pfade zu finden. Gespräche statt Regeln lautet dabei das Motto. Aber manchen geht das Reden offenbar zu weit. Eine Renaissance des Autoritären ist nicht nur in der politischen Welt zu beobachten. Wer setzt Kindern noch Grenzen? Fragte unlängst eine Hamburger Wochenzeitung in einem Sonderheft über Schule und Erziehung und konstatierte, Eltern sind heute mehr denn je verunsichert. Eine kaum überblickbare Ratgeberliteratur verwirrt heute mit teils widersprüchlichen Erziehungstipps. Bestand früher ein breiter Konsens darüber, was Kinder dürfen und wie Erziehung auszusehen hat, führen heute die Liberalisierung und Pluralisierung zu einer großen Vielfalt an Erziehungsstilen. Und die wiederum verursacht bei vielen Eltern große Verunsicherung. Klar, man will ja nichts falsch machen und sich nicht eines Tages sagen lassen, warum habt ihr denn nicht? Der Druck ist folglich groß. Das Ein-Kind-Projekt muss auf Anhieb klappen, denn eine zweite Chance gibt's nicht.
Erziehung ist offenbar eine schwierige Sache geworden. Nicht selten bestimmen Kinder die Spielregeln und werden zu kleinen Tyrannen. Die Eltern wollen perfekt sein, sind dabei überfordert und werden mitunter zu Karikaturen ihrer selbst.
Man denkt, es ist eine Karikatur, aber es ist tatsächlich Realität. Der Vater mit seinem anderthalbjährigen Kind im Café, das Kind quengelt und der Mann, Vater, fragt, darf der Papa noch seinen Kaffee austrinken? Das heißt, die Verantwortung wird einem Kind übergeben, das überhaupt nicht die Frage verstehen kann. Und da sieht man, dass die Perspektiven, die Rollen auch nicht klar sind. Und insofern denke ich, macht es Sinn, Eltern zu ermutigen, gelassener zu werden, aber auch ihre Elternrolle souverän, selbstsicher auszuüben.
Aus Angst davor, wie die eigenen Eltern zu klingen, lassen sich manche von ihren lieben Kleinen auf der Nase herumtanzen, lautet der Vorwurf. Aber ist er auch gerecht? Und was wäre die Alternative? Zurück zu mehr Autorität wie zu Großvaters Zeiten? Mal abgesehen davon, dass das nicht geht, weil die gesellschaftlichen Voraussetzungen längst andere sind, wer wollte schon kleine Befehlsempfänger und Duckmäuser heranzüchten? Das Ideal schaut heute zu Recht anders aus. Die allermeisten Eltern wollen selbstständige, selbstbewusste Söhne und Töchter, die sich ein eigenes Urteil bilden und aufrecht durch die Welt gehen.
Aber dieser aufrechte Gang muss geübt werden, sagt Georg Zoche, Jahrgang 1968. Der Münchner Autor und Flugzeugmotorenkonstrukteur hat selbst zwei Töchter, 17 und 2 Jahre alt. Zoche empfiehlt seinen Elternkollegen mehr Gelassenheit und weniger Kontrolle. Vielleicht sollten wir einfach häufiger daran denken, wie unsere eigene Kindheit war.
Neugierde, nichts geplant haben, einfach laufen lassen, kein großes Gewicht auf den Schultern, nichts machen müssen, keine Verpflichtung haben, viel einfach auf sich zukommen lassen und die Welt und natürlich auch sich selbst entdecken. Vielleicht ist das das, was man als Erwachsener dann so romantisch verklärt und sagt, Mensch, damals war es so super. Aber ich glaube, bei mir war das auch wirklich so.
Der Freiraum für Heranwachsende in den 1970er Jahren war groß, vor allem in Familien mit mehreren Kindern. Die Eltern konnten sich natürlich nicht um jedes Einzelne kümmern. Und so gab es für Georg Zoche und seine 4 Geschwister jede Menge Gelegenheit für Abenteuer. Die Zoches wohnten in der Nähe des Englischen Gartens. 10 Kilometer in beide Richtungen seien sie damals mit dem Radl unterwegs gewesen. Handys gab es noch nicht. Dafür viele andere Kinder, die man treffen konnte. Einen Hort? Ja doch, den gab es auch schon, erinnert sich Georg Zoche.
Aber da gab es nur 1-2 Kinder und mit denen hatte man voll Mitleid. Wenn wir gespielt haben, mussten die noch in der Schule warten, bis sie irgendwie am späten Nachmittag dann zu ihren Eltern konnten und so. Die taten einem echt leid. Heute ist das ja normal, dass Kinder im Hort sind und da spielen alle im Hort. Das heißt, heutzutage, wenn die Kinder rausgehen nachmittags, dann sind da auch gar keine anderen Kinder, weil die sind nur im Hort. Und Horte sind natürlich heutzutage wirklich schön und gut. Und bei meinen Kindern auch sehe ich das, dass das ganz tolle Einrichtungen sind und die Kinder da ganz, ganz viel lernen. Natürlich ist das alles unter Beobachtung und Blödsinn machen lernen sie nicht. Aber das ist vielleicht auch wichtig, Blödsinn machen.
Georg Zoche weiß, wovon er spricht. Blödsinn hat er als Kind gern gemacht. Die Kategorie Hundsbur scheint also wie für ihn erfunden. Klar waren auch viele Dummheiten dabei, sagt Zoche. Verfolgungsfahrten in den Fahrstühlen vom früheren Hertie-Hochhaus zum Beispiel. Wenn auf halber Strecke die Aufzugtür aufgedrückt wurde, um die andere Mannschaft zu täuschen. 8 Jahre alt waren sie damals. Und wenn es bei den Liften zu Fahrt wurde, gingen sie ins Kaufhaus hinüber. Dort waren Verfolgungsjagden durch die Umkleidekabinen besonders lustig, weil der wütende Kaufhausdetektiv dem Buben nachgelaufen ist.
Und dann haben wir häufig in ganz Altschwabing Räuber und Gendarm gespielt. Eben wieder so 7, 8, 9 Jahre alt. Und das waren wirkliche Dummheiten, weil wir da vielleicht auch unser Leben zwischendurch riskiert haben, weil wir bei der Verfolgungsjagd auch so Schimanski-mäßig, Tatort-mäßig über die Dächer geflohen sind und also an Balkonen uns hochgehangelt haben und über Hinterhöfe, sonst was, uns da wilde Verfolgungsjagden geliefert haben. Hauptsache, man kam raus oder hat die anderen erwischt. Das waren schon grobe Dummheiten, aber haben Spaß gemacht.
Passiert ist nie was. Glück braucht der kleine Mensch halt auch. Aber die Eltern hätten es natürlich nicht wissen dürfen. Und Zoche selbst würde es auch nicht gern sehen, wenn seine eigenen oder andere Kinder solche Dummheiten machen. Ob die Alternative dazu aber Kontrolle sein kann? Nein, meint Georg Zoche, lieber das Gespräch suchen. Von Anfang an auf Augenhöhe mit Kindern reden und ihnen klarmachen, dass man nicht jeden Unfug selber ausprobieren muss. Trotzdem müsse man Kindern heute die Möglichkeit geben, auch eigene Erfahrungen zu machen.
Regeln sind schon interessant, aber der eigentliche Sinn der Regel ist festzustellen, wann sie übertreten werden müssen. die kulturellen Leistungen, Innovation, alles, was wirklich die Menschheit großartig vorangebracht hat, ist eigentlich auf Regelverstöße zurückzuführen. Also es ist wichtig, Regeln zu kennen, aber sie völlig kritiklos immer zu befolgen, ist auch der kreative Stillstand. Und manchmal, wenn man die Regel übertritt, kriegt man ein blaues Auge oder bricht sich was, aber sonst geht's auch nicht voran.
Selbst liberale und demokratische Schul- und Erziehungsprojekte wie im englischen Summerhill haben meistens nichts mit Regellosigkeit zu tun. Es gibt Regeln, aber die Kinder können sie mitgestalten oder selber aufstellen, um sie gegebenenfalls auch wieder abzuschaffen. So entsteht Raum für Selbsterfahrung. Wo Kindheit jedoch zum durchgestalteten Projekt wird, da ist natürlich kein Platz mehr für die Überraschungen des Lebens.
Wenn ich mir von vornherein schon ausmale, wie mein Kind als Mensch sich entwickelt und das in diesen engen Bahnen halten will, das ist ja völlig absurd. Das Tolle im Leben sind ja die Überraschungen. Und die Überraschungen sind meistens oder oft, na, es gibt böse Überraschungen, aber viele Überraschungen sind viel schöner, als man das hätte planen können. Und diese schönen, überraschenden Momente, die finden ja gar nicht statt, wenn ich so plane.
Kinder sind heute seltener als früher. Vor allem kinderreiche Familien gibt es kaum mehr. Die Gründe sind vielfältig. Wir lernen länger und bekommen später Nachwuchs. Auch die Mütter wollen arbeiten oder müssen. Kinder dienen nicht mehr wie früher als Altersversicherung. Sie sind weniger und kostbarer geworden, genießen dafür eine hohe Aufmerksamkeit. Kinder seien eine knappe Ressource, hört man allenthalben. Unsere Sprache ist da verräterisch. Es geht also um optimale Verwertung, um Bildungserfolg, um Erfolg am Arbeitsmarkt. Dadurch wächst der Druck auf die Eltern, die als brave Selbstoptimierer auch für ihr zweibeiniges Projekt stets nur das Allerbeste wollen. Und natürlich auf die Kinder, die am liebsten einfach nur spielen würden. Das, was das Leben ausmacht, sagt der Kindheitsforscher Bernhard Kalicki, der übrigens selbst mit 5 Geschwistern groß geworden ist, gerät manchmal leicht aus dem Blick. Kinder brauchen ja nicht nur Leistung, Erfolg oder eine behütete Kindheit. Auch aus Krisen und Misserfolgen lernen sie. Etwa die Kompetenz, mit Krisen souverän und selbstständig umzugehen.
Das ist sicher kennzeichnend auch für unser Helikoptern, für diese Überbehütung, dass wir ein falsches Bild, kein angemessenes Bild haben von Krisen und von Niederlagen, von Fehlern. Und dass wir glauben, unseren Kindern was Gutes zu tun, wenn wir sie von ihnen fernhalten, alle negativen Erfahrungen und alle Fehltritte.
Auf Spielplätzen sieht man heute mehr Erwachsene als Kinder. Weil immer öfter beide Eltern dabei sind beim Schaukeln oder beim Rutschen. Ob es dadurch sicherer wird für die Kleinen? Zumindest nicht, wenn Mama und Papa dauernd aufs Handy starren. Aber wer weiß, vielleicht haben sie ja auch eine jener Kontroll-Apps auf ihrem Smartphone, mit denen man neuerdings jeden Schritt des Nachwuchses verfolgen kann. Ach ja, das Kind im Zeitalter seiner technischen Überwachbarkeit.
Ist in Disney da lieb, Kunst in was Chinas geben, wann ma is vogelfrei und gesund dabei. Also das sind lauter so Lieder, immer mit dieser Freiheit, verrückterweise. Das haben wir auch geschmettert und gesungen.
Wenn die Musikerin, Moderatorin und Journalistin Traudi Sifferlinger an ihre Kindheit in den frühen 70er Jahren denkt, fällt ihr das Wort Freiheit ein. Bumperlgesund und sternvoll Dreck ist die Traudi damals mit ihren älteren Geschwistern in Bad Endorf herumstravanzt. Meistens nur ein bisschen ums Haus rum, manchmal aber auch hinten auf in den Wald. Oder ins Moorbad zum Schwimmen.
Also wenn ich an Kindheit denke, dann fällt mir ein draußen sein, rumlaufen können. Keiner hat sich eigentlich um die gekümmert. Im Wald gewesen, Freiheit. Es hat sich keiner um uns geschert. Wir sind nach der Schule, haben eine Hausaufgabe gemacht und dann haben wir raus dürfen. Und zum Bettleiten haben wir wieder daheim sein müssen. Also wir sind sehr streng aufgewachsen und haben auch gefolgt. Also wenn es um 6 Uhr die Kirchenglocken geläutet haben, dann sind wir gerannt, dann waren wir daheim.
Klare Ansagen hat es von Eltern gegeben. Das hat es für die Kinder leichter gemacht. Einerseits war da nämlich der Respekt für die Erwachsenen. Andererseits viel Raum für die Kinder. Und eines hat es garantiert nirgendwo gegeben, sagt Traudi Sifferlinger, Helikoptereltern, die sich um alles kümmern.
Wir haben wirklich machen dürfen, was wir wollten, und haben aber ganz genau gewusst, was wir da dürfen und was wir nicht da dürfen. Also die Strenge von daheim her hat einfach gesagt, pass auf, sei bescheiden, sei freundlich. Und es hat auch gar keiner gefragt, eigentlich, was wir machen. Ja. Und ja, das hat schon passt.
Jetzt war's zum Heimgehen Zeit. Das Heimgehen ist nie mehr freit. Heimgehen ist schon, aber jetzt nicht noch.
Musik hat im Hause Sieferlinger immer eine große Rolle gespielt. Gesungen und gegeigt wurde täglich, auch wenn's mal keinen Spaß gemacht hat. Heute ist Trudi Sieferlinger ihren Eltern dankbar dafür. Die beliebte und erfolgreiche Musikerin und BR-Fernsehmoderatorin unterrichtet seit vielen Jahren auch selber Kinder auf der Geige.
Also ich beobachte schon bei den Schülern von mir, dass manche Kinder haben wirklich jeden Tag irgendwas anderes. Also Geigenunterricht, dann sind sie bei Leichtathletik am nächsten Tag, dann sind sie beim Reiten, dann haben sie Nachhilfe. Sie sind so zu mit Termine, dass die Langeweile eigentlich gar nicht entstehen kann. Und die Langeweile ist aber so wichtig, damit du kreativ wirst oder dass du einfach mal Sachen einfallen, wo du sagst, das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, jetzt probiere ich das mal aus oder sowas. Kommt dann gar nicht.
Terminkindheiten im Zeichen von Schulstress, Leistungsdruck, Wettkampf und Konkurrenz. So etwas wie Langeweile gedeiht da kaum mehr, allenfalls Erschöpfung. Dabei entstehen gerade aus Langeweile oft die besten Ideen. Das weiß jeder, der zum Beispiel in den 1970er oder 80er Jahren in einer bayerischen Kleinstadt groß geworden ist. Manchmal war es so langweilig, dass es fast schon wehgetan hat. Aber dann hat man plötzlich eine super Idee gehabt. Diese Erfahrung durfte auch der Filmregisseur und Drehbuchautor Matthias Kiefersauer des Öfteren machen.
Das ist total richtig. Also ich glaube, die Kindheit ist der letzte Moment im Leben, in dem es wirklich langweilig ist. Weil danach geht es total ab. Also ab der Pubertät hast du halt erst einmal ganz andere Sorgen. Und wenn du dann selber erwachsen bist, hast du so viel zu tun, dass der nie langweilig ist. Aber in der Kindheit, dieses Gefühl der Langeweile, das ist durchaus da gewesen. Und das ist, glaube ich, auch ganz typisch für eine Kindheit. Ja.
Matthias Kiefersauer, Jahrgang 1973, ist in Waldram aufgewachsen, einem Ortsteil von Wolfratshausen. Eine Wirtschaft, eine katholische Kirche, ein Supermarkt, eine kleine Geschäftszeile. Fast wie im Dorf. Und ganz wichtig war damals der Fußballverein.
Ich habe wahnsinnig viel Zeit auf dem Fußballplatz verbracht und bin dann von dort auch manchmal weitergezogen, habe irgendwas anderes erlebt mit anderen Kindern. Aber letztlich sind wir halt, du hast Hausaufgaben gemacht, bist auf der Radl gestiegen und bist hintergefahren an die Isar, wo der Fußballplatz von der DJK Waldram war damals. Und da hat man sich halt dann getroffen. Und da waren die anderen Kinder da und da hat man was unternommen.
Der Radius meiner Kindheit war überschaubar, sagt Matthias Kiefersauer. Wenn er genau überlegt, dann war es eigentlich nur der Sprengel seiner Grundschule. Da haben die Freunde gewohnt, da hat man sich sicher gefühlt und war gemeinsam mit dem Radl unterwegs. Nur manchmal ist man ein wenig weiter hinaus. Aber das mütterliche Grundgesetz lautete auch im Hause Kiefersauer, wenn's dunkel wird, kommst heim.
Aber dieses Gesetz, wenn's dunkel wird, kommst heim, war letztlich ja auch ein Vertrauensbeweis, weil die hat halt gewusst, ich bin irgendwie bei meinem Schulfreund, dem Daniel, oder bei meinem Schulfreund, dem Stefan. Und die machen irgendwas, aber die stellen nichts Schlimmes an und dann kommen sie ja wieder. Also so erinnere ich mich eigentlich an die Erziehung durch meine Eltern. Also dass da mit einem großen, großen Urvertrauen einfach den Kindern ja, ihre Freiheit gelassen wurde.
Matthias Kiefersauer war eher ein braver Bub, sagt er. Und zwar nicht trotz, sondern vermutlich wegen der großen Freiheiten, die ihm seine Eltern gelassen haben. Er habe ihnen ihr Vertrauen heimgezahlt, indem er besonders brav geworden ist. Womit natürlich die Frage auftaucht, Hundsbur oder Herzibopperl? Was war Matthias Kiefersauer als Kind?
Also Hundsbur war ich keiner. Ich glaube, dass meine Eltern wirklich keine wirklich großen Sorgen gehabt haben mit mir oder auch mit meiner großen Schwester. Und Herzibopperl will ich keins gewesen sein, ehrlich gesagt. Also so einer, der dann immer verwöhnt wird von der Mama. Und ich habe sicher nicht schwer gehabt, aber ein bisschen was hat man sich schon auch erkämpfen müssen. Wenngleich die große Schwester es in der Hinsicht sicher noch mal schwerer gehabt haben. Also große Geschwister erkämpfen ja dann doch Rechte für die kleinen Geschwister. Und das wird mir zuweilen auch noch vorgehalten. Aber ich bin ja auch immer noch dankbar dafür, dass sie es gemacht hat, meiner großen Schwester.
Bei allem Respekt vor der Bescheidenheit des Matthias Kiefersauer, der sich nicht mit Lausbubenstreichen brüstet. Aber war er wirklich immer ganz so brav? Naja, vielleicht doch nicht immer.
Also wir haben tatsächlich auch Sachen gemacht, wo ich aufschreien würde, wenn ich das heute mitkriegen würde von Kindern. Also in der Zeit war das damals noch leichter, an so auch als Minderjährige an so Kinderböller ranzukommen. Und wir haben dann einmal angestiftet von einem etwas mutigeren Kind Kinderböller in Glasflaschen reingeschmissen und sind weggelaufen und haben halt geschaut, dass uns die Splitter nicht treffen. Wenn ich das heute überlege, was wir damals für Glück gehabt haben, dass einem nichts passiert ist, das ist schon, da muss man drei Kreuze schlagen. Und andererseits, also wirklich passiert, toi toi toi, ist nichts damals. Und ich glaube auch nur so kommt es dann auch mit dem Vertrauen.
Wie aber hält es Matthias Kiefersauer mit seinen eigenen Kindern, zwei Buben im Alter von 11 und 7? Letztlich, sagt der Regisseur und Autor, will er ihnen so begegnen, wie er selber aufgewachsen ist. Nämlich mit viel Urvertrauen.
Die machen das schon richtig irgendwie. Und da muss man jetzt nicht ständig daneben sein und Händchen halten, während die jetzt, was weiß ich, über die Straße gehen müssen oder mal kurz zum Bäcker gehen oder so. Man muss halt altersspezifisch schauen, ist es was, was sie sich zutrauen oder nicht. Dann gibt es manchmal auch Überraschungen, also dass einer dann sagt, du, das traue ich mich aber noch nicht. Aber auf das kann man reagieren. Aber lieber sagt mir einer, du, das traue ich mir noch nicht, als dass er sagt, Papa, du nervst.
Tja, wer möchte sich das schon gern sagen lassen? Junge Eltern werden sich also, wohl oder übel, noch andere Projekte suchen müssen. Und nicht immer gleich alles stehen und liegen lassen, um alle Aufmerksamkeit dem Kind zu widmen. Eigentlich wollten wir ja in dieser Sendung keine Erziehungsratschläge erteilen, aber was Bernhard Kalicki vom Deutschen Jugendinstitut zu sagen hat, ist dann doch zu wichtig, um unerwähnt zu bleiben.
Eltern drängen sich Kindern auf. Und der Rat wäre, sich zurückzunehmen. Wir sehen es auch, dass Eltern, die mehrere Kinder haben, ja automatisch auch schon gelassener sind, was Gefahren angeht, die sie antizipieren. Vielleicht auch dadurch, dass sie einfach nicht mehr die Kapazität haben, jedem Kind diese Aufmerksamkeit zu geben. Aber da rate ich eigentlich zu mehr Gelassenheit und auch ich rate dazu, eigene Interessen zu pflegen, sowohl die Partnerschaft wie auch persönliche Interessen, denn es kommt die Situation, wo die Kinder flügge werden und die Kinder brauchen schon diese kleinen Ausflüge auch vorher.
Egal ob auf der Wiese vorm Dorf, im Hochhaus der Großstadt, im Königsschloss oder hinterm Jägerzaun einer Doppelhaushälfte, Kinder brauchen Liebe und Fürsorge. Sie brauchen aber auch Freiheit, also Raum und Zeit, um ungestört und unbeobachtet zu sein, um spielen und lernen und Blödsinn machen zu können mit anderen Kindern, denn am meisten Spaß haben Kinder immer noch miteinander. Die Frage lautet also nicht entweder oder Hundsbur oder Herzipopperl, sondern hoffentlich immer beides.
Hundsburm und Herzibopperl, Kindheiten in Bayern. Sie hörten eine Sendung von Thomas Grasberger, der auch Regie führte. Es sprachen Julia Fischer, Burkhard Dabinus, Johannes Hitzelberger und Jennifer Güsell. Ton und Technik Christine Frey. Redaktion Heidi Wolf. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.